Guten Morgen, ihr Lieben. Wie geht's euch? Preist den Herrn. Es freut mich, wenn es euch gut geht. Ich weiß nicht, was ihr letzte Woche so gemacht habt. Ich hatte Urlaub. Und in meinem Urlaub habe ich von morgens bis abends Vokabeln gelernt. Hebräisch-Vokabeln. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Vokabeln sitzen bei mir nur, wenn ich wirklich also total banale Eselsbrücken habe. Ich brauche so richtig banale Eselsbrücken, dann sitzen die Wörter bei mir. Ein Begriff ist banal, bauen. Ich habe die ganze Zeit so einen Zimmermann vor mir, der an so einer riesigen Holzbanane rumhämmert. Und so sitzt also für mich der Begriff banal. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr euch wirklich banale Dinge irgendwie gut merken könnt. Eine Sache, die mir auch besonders hängen geblieben ist, noch von meiner Bibelschulzeit, leider sind viele, viele gute Dinge auch verloren gegangen, aber eine Sache, die mir hängen blieb, war, als unser Schulleiter uns davon erzählt hat, dass sein Name der häufigste Name in der Bibel ist. Ich war sehr verdutzt, als ich das gehört habe, weil der Mann heißt Albrecht. Und ich dachte mir, worum alles in der Welt steht in der Bibel Albrecht? Und ich habe mir schon gedacht, gibt es da irgendwie eine hebräische Form oder sowas von? Und dann dachte ich mir, sein zweiter Vorname ist Hans, aber das steht auch nicht in der Bibel. Dann habe ich ihm gesagt, Albrecht, was um alles in der Welt möchtest du uns damit sagen? Dein Name steht oft in der Bibel. Und dann sagte er, ich rede doch nicht von meinem Vornamen, sondern ich rede von meinem Nachnamen. Wandel, wandeln. Die ganze Bibel redet davon, vom Wandeln. Das ist ein so ein ganz zentraler Begriff, der im Neuen Testament für das christliche Leben vorkommt. Wandeln. Und wisst ihr, seitdem hängt mir dieser Begriff auch so richtig im Kopf. Ich habe jetzt immer den Albrecht vor mir und seinen christlichen Wandel. Wandeln, das ist sogar ein Begriff, den wir jetzt hier in der Epheser-Reihe schon öfters gehört haben. Das erste Mal haben wir in Kapitel 2, Vers 2 vom Wandeln gehört. Da heißt es, dass wir einst tot waren in den Sünden, in denen wir gewandelt sind. Das war unser täglich Tun. Unser täglich Leben war voller Dinge, die Sünde waren. Und dann in Kapitel 2, Vers 10 heißt es, dass wir in Christus neu geworden sind und dass Jesus uns gute Werke vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Und dann in Kapitel 4, Vers 1, wo es diesen großen Umschwung gibt von der Lehre des Evangeliums zum praktischen Leben, da beginnt das Ganze mit wandelt würdig eurer Berufung. Erinnert ihr euch an Prinz Harry? Ich habe ihn bestimmt schon 10-mal hier vorgezeigt, Prinz Harry, der sich diese Nazi-Binde umgebunden hat und nicht würdig seiner Berufung gewandelt ist, als er da als SS-Mann auf dem Faschingsfest war. Und das letzte Mal, in unserer letzten Predigt, in Epheser 4, Vers 17, hatten wir wieder den Begriff wandeln, nämlich wandelt nicht mehr wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Wenn du Gott nicht kennst und glaubst, du bist nichts weiteres als das Abfallprodukt von Zufall und irgendwelchen willkürlichen Prozessen, dann ist alles nichtig, was du tust, weil irgendwann mal wirst du im Grab liegen, deine Energieteilchen werden sich irgendwie verbreiten und werden irgendwas anderes. Es ist nichtig, das Leben, wenn Gott nicht existiert. Und wenn du nicht für Gott lebst, dann lebst du für die nichtigen Dinge der Welt. So leben die Menschen ohne Gott. Aber was heißt es jetzt für uns? Wie sollen wir wandeln, wenn wir nicht in den Nichtigkeiten dieser Welt leben sollen? Und unser Bibeltext heute nennt uns drei Stichpunkte, in denen wir wandeln sollen. Ich möchte diesen ganzen Bibeltext gliedern an den Begriff wandeln. Wir wollen uns zuerst die Verse 1 bis 2 anschauen, wo es darum geht, dass wir lernen, in der Liebe zu wandeln. Dann wollen wir die Verse 3 bis 14 anschauen, so ein großer Abschnitt in der Mitte, wo es darum geht, dass wir lernen, im Licht zu wandeln. Und dann als letztes wollen wir die Verse 15 bis 21 betrachten, wo es darum geht, dass wir in Weisheit wandeln. Liebe, Licht und Weisheit. Ich möchte zu Beginn jetzt noch beten. Du großer, allmächtiger Gott, ich preise dich dafür, dass dein Wort nicht banal ist, sondern dass es weise und klug macht denjenigen, der darauf achtet, dass es uns erbaut, dass es uns erfüllt, dass es uns ermahnt, dass es uns tröstet. Dein Wort ist so reich, Herr, und ich möchte dich bitten, dass wirklich all das, was dein Wort zu bieten hat, dass du uns heute Gnade schenkst, dass wir das wahrnehmen dürfen, diesen Bibeltext, den wir betrachten, dass du uns die Augen auftust durch deinen Geist, dass du unsere Herzen auftust und dass du uns verstehen und erkennen lässt, was du uns mit diesem Bibeltext sagen möchtest. Amen. Lasst uns in unseren ersten Punkt schauen. Harry, kannst du die Folie an die Leinwand schmeißen? Lasst uns lernen, in der Liebe zu wandeln. Ich möchte euch die ersten beiden Verse mal vorlesen. Da heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Wenn ihr euch an die Predigt von letzter Woche oder vorletzter Woche erinnern könnt, dann habt ihr diese beiden Verse schon mal gehört. Das war quasi unser Schlusssatz, unsere Conclusio. Und ich hatte das extra so gemacht, weil diese Verse von Kapitel 4, Vers 17 bis 5 und eigentlich vielleicht sogar schon bis Kapitel 6, Vers 9, das ist eine große Themeneinheit. Und im Zentrum dieser Themeneinheit steht das, werdet Nachahmer Gottes. Lebt nicht mehr so wie die Menschen da draußen, die Gott nicht kennen, sondern so wie ihr Jesus Christus kennengelernt habt. Ahmt ihm nach und wandelt in der Liebe. So, wandelt in der Liebe. Warum? Warum wandelt in der Liebe? Die Antwort ist ganz simpel, weil unser Gott selbst die Liebe in Person ist. In 1. Johannes 4, Vers 16 wird es gesagt, Gott ist Liebe. Alles, was Gott tut, ist Liebe. Gott liebt permanent. Gott liebt selbst, wenn Gott richtet, weil Gott liebt das Gute. Und wer das Gute liebt, der hasst das Böse. Gott ist permanent Liebe. Das ist sein Charakter. Er ist die Liebe in Person. Und hier heißt es also, weil Gott Liebe ist, wandelt ebenso in der Liebe. Aber nicht nur, weil Gott Liebe ist, sondern wie Vers 1 uns hier sagt, weil wir geliebte Kinder Gottes sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dir jemand einen Auftrag gibt, im praktischen Leben irgendwas zu tun, in der Firma, sonst wo. Ich erfordere meistens, ich brauche Argumente, warum ich etwas tun soll. Der Mensch, also manche, ich zumindest, bin eher faul veranlagt und tue nur das, wofür ich gute Argumente habe. Wenn uns hier die Bibel auffordert zu lieben, braucht Paulus nicht mehr als ein einziges Argument. Es gibt nur ein einziges Argument, was er uns bieten muss dafür, warum wir in der Liebe wandeln sollen. Und es ist das, weil wir geliebte Kinder Gottes sind. Weil Gott uns geliebt hat, darum sollen wir ebenso lieben. 1. Johannes 4, Vers 11 umschreibt es mal so. Da heißt es, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wisst ihr, was ich daran so wundervoll, so genial finde? Das ist eigentlich der Kern evangelischen Glaubens. Der Grund dafür, dass wir Gott nacheifern sollen, ist einfach nur, weil Gott uns ein Vorbild gegeben hat. Hier heißt es nicht, liebt, damit ihr nicht in die Hölle kommt, sondern liebt, weil er euch zuerst geliebt hat. Besinnt euch auf euren Gott, wer er ist, wie er ist. Alles, was er getan hat, das tut ebenso. Und versteht, dass ihr geliebte Kinder Gottes seid. Wir kennen alle diesen Spruch, wie der Vater, so der Sohn. Und genau das ist das Argument des Paulus. Er sagt, Leute, drei Kapitel lang, von Epheser 1 bis 3 Vers Ende, habe ich euch erzählt, wie sehr Gott euch liebt. Wie unverdient Gott euch liebt. Und das allein ist Grund genug. In Epheser 2 Vers 4 bis 7 fasst er das zusammen, wie diese Liebe Gottes war. Und da heißt es, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in unseren Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Ich liebe diese Verse, denn wisst ihr was? Gottes Liebe ist von Ewigkeit an bis in alle Ewigkeit. Gott hat uns nicht einfach nur errettet von dem Urteil, das wir verdient haben, sondern hier heißt es, es kommt eine Ewigkeit, eine kommende Weltzeit, in der er seine überschwängliche Güte an uns groß machen will, indem er uns mit seinem Reichtum beschenken will. Und seht ihr, das ist die Motivation, die Paulus uns hier vorzeigt. Er sagt, Leute, ihr habt allen Grund, in der Liebe zu wandeln, weil ihr so unendlich geliebt seid. Weil Gott euch so unendlich beschenkt hat. Ihr braucht nicht mehr Argumente. Ihr braucht nicht noch mehr Bonus, denn ihr habt in Christus alles bekommen. Und wenn wir meinen, ach, wir können das nicht so ernst nehmen oder wir brauchen das nicht so ernst nehmen, ich glaube, Leute, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir nicht ergriffen haben, wie sehr Gott uns liebt. Wie sehr er bereit war, alles hinzugeben. Und schaut mir her, die Liebe, die wir haben sollen, die wird uns auch hier beschrieben in Vers 2. Da heißt es, wandelt in der Liebe gleich, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch Gottes. Die Liebe, in der wir wandeln sollen, die uns charakterisieren soll, die unser neues Leben ausmachen soll, im Unterschied zu den Menschen, die Gott nicht kennen, die enthält zwei Punkte. Erstens, sie ist opferbereit und zweitens, sie verherrlicht Gott. Sie ist einerseits menschenzentriert in der Hinsicht, dass wir bereit sein sollen, gleich wie Jesus sich hingegeben hat, uns hinzugeben für diese Welt. Seht ihr, der Anspruch, den Gott an uns hat, die Liebe, die wir geben sollen, ist nicht einfach nur ein gut, bürgerliches, nettes Dasein, in dem wir uns nicht zu Schulden kommen lassen. Sondern Paulus sagt, Leute, ihr seid unendlich geliebt. Seid bereit, ebenso ein Opfer auf euch zu nehmen wie Christus, der sich selbst hingegeben hat. Aber dann noch viel mehr, Christus ist nicht einfach nur gestorben, um Sünder zu erretten, sondern Christus ist gestorben als lieblicher Wohlgeruch für seinen Vater. Christus ging ans Kreuz, damit der Name seines Vaters verherrlicht werde. Und auch das ist etwas, was hier mitschwingt, dass wir ein Leben leben, nicht mehr für uns selbst, sondern ein Leben für Gott. Ein Leben, in dem Gott über alles steht. Ein Leben, in dem wir bedacht darauf sind, dass unser Gott verherrlicht werde. Und dazu müssen wir in Anführungsstrichen gar nicht viel beachten. Nur eines, dass die Liebe unsere höchste Priorität ist. Die Liebe zu den Menschen und die Liebe zu Gott. Die Liebe zu den Menschen in Opferbereitschaft, die Liebe zu Gott, indem wir bereit sind, ihn zu verherrlichen. Und die Verherrlichung Gottes ist immer verbunden mit Treue und Gehorsam gegenüber allem, was er sagt. Wir sehen ja also, das erste Merkmal, das unser Leben ausmachen soll, ist Liebe. Aber wie um alles in der Welt kann ich lieben? Wie kann ich zunehmen in der Liebe? Und hier möchte ich uns auf das hinweisen, was wir vor 2 Wochen schon gehört hatten. Dieser Text steht in einem großen Kontext. Und dieser Kontext macht uns deutlich, dass wir eine neue Kreatur wurden im Blick auf Christus. Wir wurden ein neuer Mensch. Warum? Weil wir Jesus kennengelernt haben. Wir haben von ihm gehört und das hat uns verändert. Und dann sagt Paulus aber in Kapitel 4 auch, nicht nur, dass jemand ein neues Leben bekommt, dadurch, dass er von Gott hört, dass er seinen Gott besser kennenlernt. Nein, er wird seinem Gott auch ähnlicher, so mehr er ihn kennenlernt, wenn er wächst in der Gotteserkenntnis. Wir sollen lieben. Und es ist so wundervoll, dass das uns hier als erstes Wesensmerkmal aufgezeigt wird. Das zweite Wesensmerkmal, das uns ausmachen soll, das unseren Wandel ausmachen soll, ist das Licht oder man könnte auch Heiligkeit sagen. Das sind die Verse 3 bis 14. Ich bin ja von Herzen gerne evangelisch. Also wirklich, ich nenne mich auch lieber evangelisch als evangelikal, denn ich stehe zu diesen reformatorischen Wurzeln. Und wisst ihr warum? Ich liebe es so unendlich, wie die Reformatoren gesagt haben, es ist allein die Gnade Gottes, die einen selig macht. Johannes Calvin hat mal in einem Brief geschrieben an den großen Kaiser Karl über die Notwendigkeit der Reformation. Er hat gesagt, Karl, wir brauchen diese Reformation, weil wenn das Evangelium nicht reine Gnade ist, dann ist das eine, was übrig bleibt, Knechtschaft für den Menschen. Ein stetiges Fürchten darum, ob man wirklich am Ziel ankommt, ob man es schafft, keine Todsünden zu begeben, ob man es schafft, durchzuhalten, die ständige Furcht vor der Verlierbarkeit des Heils. Es ist so urevangelisch zu sagen, mein Heil steht und fällt ganz allein mit Jesus Christus. Nichts bringe ich in meinen Händen als das, was mein Herr getan hat. Eines meiner Lieblingszitate in Bezug auf das ist von Jonathan Edwards. Wisst ihr, was Jonathan Edwards gesagt hat? sagt, der einzige Beitrag, den ein Mensch zu seinem Heil erwirkt hat, der einzige Teil, den ein Mensch zu seiner Rettung beitragen kann, ist die Sünde, die es notwendig macht. Das hat Jonathan Edwards gesagt. Und es heißt, alles andere, es kommt von Jesus. Und ich kann ganz darauf hoffen und vertrauen und ich darf darin ruhen. Martin Luther sagt ja auch mal so, ja, spitz vielleicht formuliert, sündige tapfer. Wenn du mal wieder auf die Schnauze fällst, dann verdamm dich nicht selbst, steh auf, mach weiter. Jesus weiß, wer du bist, er ist für Sünder gestorben. Sündige tapfer. Aber wisst ihr, bei all dem Ruhen in der Gnade und bei all dieser Betonung, die so wichtig ist, kann es auch leicht passieren, dass wir irgendwie die Ernsthaftigkeit in diesem ganzen Themengebiet Sünde verlieren. Paulus ruft uns auf zu einem wirklich radikalen Leben. Wir sollen im Licht wandeln. Und ich möchte dieses Wandeln im Licht in drei Schritten beschreiben. Keiner verdient sich das Heil durch seine Werke, aber es ist so unwahrscheinlich wichtig, dass wir die Sünde ernst nehmen, denn sie ist im wahrsten Sinne des Wortes todernst. Ich möchte euch hier drei Punkte aufzeigen, was es bedeutet, im Licht zu wandeln. Das heißt erstens, dass wir die Sünde ernst nehmen. Sie ist ein ernstes Thema. Es bedeutet zweitens, dass wir der Verführung dieser Welt widerstehen. Und es bedeutet drittens, dass wir all unsere Schuld immer wieder ins Licht bringen. Wir sollen der Sünde widerstehen, wir sollen sie ernst nehmen und wir sollen sie immer wieder ins Licht bringen. Schaut mal den ersten Teil an, hier die Verse 3 bis 5, da heißt es, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Paulus nennt hier drei Dinge: Habsucht, Unreinheit und Unzucht. Und er sagt, Leute, diese Dinge, die sollen nicht einmal bei euch erwähnt werden. Damit sagt er nicht, das sind Tabuthemen, über die man nicht reden darf, sondern was Paulus eigentlich ausdrückt, ist das. Ihr seid eine neue Kreatur. Ihr seid in Gottes himmlisches Adelsgeschlecht geboren worden. Und für dieses Adelsgeschlecht geziemt es sich nicht, mit diesen Dingen sich zu beschäftigen. Dieses, wir sollen nicht einmal davon reden, meint nicht ein Tabu, sondern es meint, dass es so fern von unserem Leben sein soll. Es muss uns eigentlich so klar sein, dass das keinen Platz in unserem Leben haben soll, dass wir nicht einmal darüber reden, dass es nicht mal unser Denken einnimmt. Weder Unreinheit noch Habsucht. Unreinheit meint hier, im Griechischen steht da der Begriff, für Unzucht steht hier im Griechischen der Begriff Porneia. Und ich glaube, da muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Porneia ist uns alle klar, was das meint. Leute, wenn wir in diesen neuen Stand geholt wurden, in diesen heiligen Stand Gottes, dann gebührt diesem heiligen Stand ein neues Leben und dieses Leben ist nicht unzüchtig. Paulus sagt, Unzucht, Unreinheit, sexuelle Unreinheit, die nicht mit Gottes Plan übereinstimmt, die soll nicht einmal erwähnt werden bei euch. Warum sagt uns Paulus das? Ich muss gestehen, mir begegnen immer wieder vor allen Dingen junge Männer, die mit diesem Argument kommen und sagen, ach, weißt du, man darf das alles nicht so ernst nehmen, das war damals eine andere Zeit mit dieser ganzen Unzucht. Heute laufen die Dinge anders in unserer Gesellschaft. Oder sie sagen, ach, weißt du, damals hat man auch mit 14 geheiratet, da hat man das Problem ja gar nicht gehabt, das ich heute habe. Und man versucht sich irgendwie so selbst die Dinge zurechtzulegen, warum man so leben kann, wie man eigentlich nicht soll. Dieses Thema ist etwas, was uns immer wieder einnimmt, was diese Welt so sehr beherrscht. Und deswegen sagt Paulus, hey, es ist sowas von ein Teil dieser Welt, dass du dich dem hingibst und alles tust in aller möglichen Art und Weise, wie es Gott nicht will. Und wir legen es uns einfach zurecht. Aber lasst uns hier ein paar Dinge bedenken. Erstens, sexuelle Unzucht, die nicht in Gottes Plan ist, ist immer Sklaverei. Ich habe so viele Seelsorgegespräche und ich kenne als junger Mann selbst den stetigen Kampf, den ständigen Kampf. Und der Punkt ist der, wenn wir uns dem hingeben, was so normal in dieser Welt ist, das führt uns immer in Sklaverei. Es nimmt unser ganzes Leben ein. Es macht uns kaputt. Und es macht nicht nur uns kaputt, es macht die Beziehungen kaputt, die wir haben. Zweitens, wenn vor allen Dingen junge Männer meinen, es ist alles irgendwie geregelt mit der Ehe, dann lasst mich da sagen, auch das ist ein Trugschluss. Denn glaubt mir, die Anfechtungen werden niemals aufhören. Die werden immer da sein. Ein älterer Mann, der war 71, hat uns mal in der Bibelschule besucht. Und wir hatten es quasi über das Thema Nachfolge und Jüngerschaft. Und er hat viel über das geistliche Leben geredet, eines vor allen Dingen Pastors, und wie sehr man darauf achten soll, auch rein zu sein. Und dann kam die Frage aus dem Publikum, wie lange das eigentlich so geht mit den sexuellen Anfechtungen? Bis zu welchem Lebensjahr? Und die Antwort des Mannes war, er weiß nicht genau, aber irgendwann nach 71. Was er damit gesagt hat, ey Leute, es hört nie auf. Und das ist so normal in dieser Welt. Und das soll keinen Platz in uns haben, in unserem Leben. Gott hat eine gute Ordnung gegeben für Sexualität und ist die Ehe. Und übrigens, da soll es eine zentrale Rolle spielen. Lasst mich auch mal das die andere Seite aufzeigen. Aber dann sagt Paulus auch, Unreinheit und Habsucht sollen keinen Platz bei uns haben. Unreinheit kann ganz allgemein verschiedene Dinge meinen. Schmutzige Geschäfte, Lügen, Mobbing, Betrug auf der Arbeit, Steuerhinterziehung. All das ist so normal in dieser Welt. Menschen, die Gott nicht kennen, für die ist es so normal. Und Paulus sagt, Leute, ihr seid jetzt Kinder Gottes. Gott ist heilig, Gott ist rein. Und Gott hat euch mit allem beschenkt und Gott gibt euch alles, was ihr braucht. Lasst keinen Raum für Unreinheit. Und dann sagt er auch, Habsucht. In 1. Timotheus 6,10 wird mal gesagt, dass die Geldgier eine Wurzel allen Übels ist. Und dass etliche sich dem hingegeben haben und vom Glauben abgeirrt sind. Diese Welt, ihr Lieben, zieht mit so einer immensen Kraft an uns und will uns abbringen von Gott. Und Paulus macht hier klar, Leute, wir glauben allein an Gnade, aber wir müssen uns bewusst machen, diese Sünde ist der Todfeind Gottes. Diese Sünde hat Christus ans Kreuz geschlagen und wir sollen aufpassen, dass wir nicht diese Sache zu leichtfertig nehmen, als Menschen, die Gnade so sehr betonen. Lasst uns nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und dann finde ich es interessant, er sagt weiter in Vers 4, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz, Witzeleien, all das, was so unnötig ist. Nicht mal das. Ich habe ja vor meiner Bibelschulausbildung in einer Firma gearbeitet. Und da war es normal eben, dass man sich so in Mittagspause in der Kantine getroffen hat oder morgens zum Kaffee oder es kamen auch immer wieder Leute so in die Werkbank, um im Schwabenland, sag mal, ein kurzes Schwätzerle zu halten. Die Menschen tun sehr viel, um nicht arbeiten zu müssen während der Arbeitszeit. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Als ich jetzt so im Nachhinein während dieser Predigtvorbereitung diese ganze Arbeitszeit reflektiert habe, meine alte Arbeitszeit in der Firma, es verging kein Tag, an dem ich nicht einfach nur albernes Geschwätz hören musste. Jeden Morgen kam irgendeiner an die Werkbank, hat erstmal über jemand anderes abgelästert, wie dämlich doch Person X und Y sei und was der nicht schon wieder alles verbockt hat. Jeden Tag wurde ich bombardiert mit albernem Geschwätz. Und nicht nur albernes Geschwätz, sondern auch schändliche Reden. Es gehörte zum Tagesprogramm in der Kantine, dass die Bildzeitung in der Mitte ausgebreitet wurde und dann wurde quasi erstmal der Körperbau der Bildfrau des Tages analysiert und dann auch vulgär kommentiert. Jeden Tag saßen die Jungs da quasi um die Bildfrau und haben dann darüber diskutiert, wie sie aussieht. Das war so normal. Das war das tägliche Treiben, was ich miterlebt habe in der Firma. Und das waren keine, wisst ihr, besonders chaotischen Leute, das waren in Anführungsstrichen Otto-Normalsünder, mag man sagen. Der ganz normale Mensch, das ist der ganz normale Wahnsinn, den ich erlebt habe im Firmenleben. Und Paulus sagt, Leute, seht ihr, das ist alles Teil dieser Welt. Wenn die Leute Gott nicht kennen, dann leben die in den Tag hinein. Die leben für die schnelle Vergnügen, für den Windhauch. Sie leben dafür, sie reden darüber, das ist alles, was sie ausmacht. Ihr aber sollt nicht einmal einen Anteil daran haben. Ihr sollt nicht mal darüber reden, weil es sich nicht für Heilige geziemt. Seht ihr, das ist die ganze Erklärung. Es geziemt sich nicht für Heilige. Ich habe vor ein paar Tagen eine Geschichte gehört von einem Adligen aus dem englischen Adelshaus. Und er hat über seine Kindheit erzählt, wie es war, quasi so als frommer Sohn eines Dukes von so und so aufzuwachsen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Jedes Mal, wenn er irgendwelche Schandluder getrieben hat mit seinen Freunden und sein Vater hat ihn erwischt, gab es eigentlich nur eine Sache, die der Vater gesagt hat. Junge, hör auf und vergiss nicht, wer du bist. Vergiss nicht, wer du bist. Vergiss nicht deinen Stand, vergiss nicht, wer dein Gott ist. Du hast ein neues Leben in ihm bekommen. Es lohnt sich nicht mehr, für diese alten Dinge zu leben. Vergiss nicht, wer du bist. Es geziemt sich nicht. Zweitens, denk daran, dass all diese Dinge, was für die Welt so normal ist, dass sie Christus ans Kreuz gebracht haben. Dafür starb er. Es hat ihn einen teuren Preis gekostet. Und drittens, lasst uns ernsthaft mit Sünde umgehen, weil sie viele Menschen da draußen verdammt. All die Menschen, die Christus nicht kennen. Schaut mal hier in Vers 5, da heißt es, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Ihr Lieben, wenn wir Jesus nicht kennen, wenn ein Mensch Jesus nicht kennt, dann sind das gerade diese Dinge, die ihn verdammen. Und wir müssen darauf uns besinnen als Menschen, die wir Errettung in Christus erfahren hat, dass Sünde so schrecklich schlimm ist, dass Gott sie so sehr hasst, dass es für viele Menschen letztendlich zu diesem Urteil kommt, wenn sie nicht die Vergebung in Jesus finden. Aber noch viel mehr, was mir bewusst geworden ist, wenn wir das nicht ernst nehmen, das Thema Sünde, wenn wir einfach das irgendwie verschweigen oder unter den Teppich kehren, wisst ihr, was wir dann für ein Zeugnis vor dieser Welt abgeben? Stellt euch mal vor, all die Menschen da draußen, die in diesen Dingen leben, und wir applaudieren noch oder sagen nichts, und dabei sind es gerade diese Dinge, die ihnen zum Verhängnis werden. Paulus sagt uns hier als allererstes, im Lichtwandeln heißt die Sünde ernst zu nehmen, denn die Sünde versklavt den Menschen. Und zweitens, sie bringt die Menschen ohne Jesus ins Verderben. Und daraus folgt der nächste Schritt, Verse 6 bis 10, dass wir der Verführung widerstehen. Da heißt es, lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, so werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Diese Welt versucht uns wie ein, also es ist echt ein Sog, wie ein Strudel, mag man sagen, der einen immer tiefer mit reinzieht. Diese Welt ist voller Versuchung. Die Menschen versuchen alles Mögliche, damit du ebenso lebst, wie sie leben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Buch Die Pilgerreise gelesen habt. Wer hat das schon mal gelesen? Ja, ich habe heute Morgen durchgeblättert und ich muss euch einen faszinierenden Auszug erzählen. Also das Buch Die Pilgerreise beschreibt das Leben eines Christen aus der Stadt der Verderbnis ins himmlische Jerusalem. Und dieser Mensch namens Christian, der geht so verschiedene Etappen durch, ihm begegnen verschiedene Leute, die ihn versuchen, vom Weg abzubringen. Und auf seiner Reise irgendwann mal kommt er in die Stadt Nichtigkeit. Und in der Stadt Nichtigkeit, da gibt es einen großen Markt. Und der Markt heißt der Markt der Nichtigkeit. Gründer, Hauptherr dieses Marktes ist der Teufel, Luzifer. Und dieser Mann, dieser Teufel hat diesen Markt aufgebaut, heißt es, um die Menschen abzulenken. So heißt es, ich lese es euch mal vor, so beschlossen sie, der Teufel und seine Gehilfen, hier einen Markt zu gründen, auf dem man das ganze Jahr hindurch Nichtigkeiten kaufen und verkaufen konnte. So wurden nun Häuser und Ländereien, Ämter und Würden, Freiheiten und Titel, Land und Leute, Königreiche, Lustbarkeiten, Vergnügen und Genüsse aller Art, wie Huren, Weiber, Ehemänner, Kinder, Herren, Sklaven, Leben, Blut, Körper, Seele, Silber und Gold, Perlen und Edelsteine und was sonst noch an den Mann gebracht. Dazu richteten sie ein, dass sie sich zu jeder Zeit mit Täuschungen, Betrügereien, Gaunereien und Schurkereien vergnügen konnten. Ganz umsonst konnte man bei Diebereien zusehen, bei Mordtaten, Ehebruch, Wortbruch und das alles in blutroten Tönen. Wie schon auf weniger bekannten Märkten gab es auch hier Straßen, die nach bestimmten Ländern benannt waren und in denen Spezialitäten verkauft wurden, sodass man diese Waren auch leicht finden konnte. Die englische, die französische, die italienische, die spanische und deutsche Gasse und in jeder dieser Gassen wurden bestimmte Sorten von Nichtigkeit angeboten. Diese Welt ist wie ein Jahrmarkt der Nichtigkeiten. Und diese Welt bombardiert uns von links und rechts und versucht uns mit einzusteigen in das Boot. Um zurückzukommen auf mein altes Berufsleben, ich bin ja während meiner Ausbildung zum Glauben gekommen. Und wisst ihr, wie faszinierend es war, wie oft man mich versucht hat, mit in die Bildfrau-Gruppe hineinzubringen? Ich wurde regelrecht dazu gezwungen. Eines Tages war es sogar mal so, dass ein Kollege die Bildzeitung mit der Bildfrau in meinen Spind rein hat oder in meine Schublade und hat die Schublade aufgezogen und ich habe es nur so aus dem Augenwinkel gesehen und habe sofort so nach oben weggeguckt. Und zu meiner Schande war ich etwas zu schüchtern, dass ich nicht sagen konnte oder wollte, dass ich aus Glaubensgründen das nicht machen will. Ich habe einfach nur gesagt, nee, ich will das nicht sehen. Aber wisst ihr, die Welt bombardiert uns mit der Versuchung. Im Buch der Sprüche wird es mal beschrieben, in Kapitel 5, von einem Pfad, wo die Versucherin aufgebaut hat. Und dieser Pfad ist süß wie Honig und er leitet dich lang und letztendlich führt er in die Sklaverei, in das Verderben. Paulus sagt hier, kämpft dagegen an, lasst euch nicht versuchen von dem, was diese Menschen da draußen so alltäglich tun. Wir alle sollen diesen Kampf kämpfen. Die Frage ist nur, wie? Wie widerstehst du den Versuchungen dieser Welt? Wie um alles in der Welt hältst du dich rein von Sünde und dem Betrug der Welt? Was kannst du tun als Christ? Und die Antwort steht in Hebräer 12, Vers 1 und 2. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, wie? Indem wir hinschauen auf Jesus. Wir werden Christen dadurch, dass wir auf Christus schauen und wir wandeln als Christen im Licht, indem wir auf das Licht schauen. Christus ist das Licht. Und dann als letztes sagt Paulus, bringt alle Schuld und Unreinheit ans Licht. Das ist der dritte Schritt. Nimm die Sünde ernst. Kämpf gegen die Versuchung dieser Welt an und bring alles ins Licht. Die Verse 11 bis 14, da heißt es, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen, das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und darum heißt es, wacht auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Wach auf aus deinem Tiefschlaf. Es ist faszinierend, dass selbst die gottlosen Menschen wissen eigentlich, was Sünde ist, und darum tun sie es auch im Geheimen. Schaut mal, hier in Vers 12 heißt es, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Alle Welt weiß um ihre Schuld Bescheid, darum ist sie ja so erfinderisch im Vertuschen. Wir wissen, dass Betrügereien falsch sind. Wir wissen, dass Ehebruch falsch ist. Das braucht man keinem erzählen. Wir wissen, dass Diebstahl falsch ist, Steuerhinterziehung. Warum brauchen wir denn so viele Sicherheits- und Kontrollmechanismen in unserer Welt? Weil die Menschen wissen, dass es falsch ist. Warum braucht man zum Beispiel Busfahrkarten? Ich sag mal, wir könnten ja auch als gute, aufgeklärte Menschen sagen, jeder zahlt treu seinen Busbetrag, warum braucht er denn da noch einen Nachweis? Ja, der Welt ist klar, warum man den Nachweis braucht, weil der Mensch so trügerisch darin ist, die Dinge in der Finsternis zu tun. Und wisst ihr, genau das macht die Sünde mit uns. Sie bringt uns immer in die Dunkelheit, in das Verstecken. Hier heißt es, lass alles ans Licht bringen. Wandelt als Kinder des Lichts dadurch, dass ihr alles ans Licht bringt. Denn wisst ihr, alles wird einmal vor Licht, im Licht erscheinen. Jesus sagt in Lukas 8, Vers 17, nichts ist verborgen, nichts, was der Mensch tut. Alles wird offenbar werden und nichts wird geheim bleiben, Alles wird bekannt werden an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Egal, was die Menschen heute tun, es wird alles einmal sichtbar. Das Problem ist nur, die Menschen, die Jesus nicht kennen, versuchen so lange einfach im Schatten zu bleiben. Für uns aber gibt es eine wundervolle Sache. Du musst nicht länger im Schatten bleiben für deine Sünde. Du musst nicht länger im Schatten bleiben, sondern hier heißt es, wach auf, der du schläfst aus den Toten, damit Christus dich erleuchtet. Wisst ihr, was mir in meinem eigenen Leben so bewusst geworden ist an all den Dingen, die ich im Geheimen tue, bei denen ich weiß, dass sie falsch sind? Die führen immer in Elend. In der Finsternis sein macht keinen glücklich. Es macht keinen glücklich, wenn er sich verstecken muss, wenn er unehrlich sein muss. Scham ist wirklich ein schreckliches Gefühl. Hier heißt es, lass dich erleuchten von Christus. Du musst deine Schuld nicht mehr verbergen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gebeichtet hat. Also ich rede jetzt nicht vom Beichtstuhl in der katholischen Kirche. Und dann lasst euch 10 Ave Marias aufdrücken, wie ihr macht, und dann ist die Sünde wieder vergeben. Dann wisst ihr, dass eigentlich Beichten eine total biblische Sache ist. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Eine der größten Befreiungen, die ich in meinem Leben hatte, die ich so erlebt hatte ganz live, war während meiner Bibelschulzeit. Ich habe das ab und zu mal schon mal durchklingen lassen, dass ich so eine richtig schreckliche Bibelschuldepression hatte. Und in dieser Depression habe ich Dinge getan, die ich bis heute bereue, weil ich wollte ganz zurück in die Welt. Und ich habe mich so elend gefühlt, als ich wieder in die Bibelschule ging, als ich quasi wieder zurückgekrochen kam, weil ich wusste, ich kann nicht ohne Gott leben, ich glaube zu sehr an ihn. Und ich habe mich elend gefühlt und dann hat mich ein Bruder angesprochen, Robin, was ist los mit dir? Jetzt pack mal aus. Und dann habe ich ausgepackt und ich habe gezittert dabei. Aber ich habe ausgepackt und wisst ihr, was die Reaktion meines Bruders war? Der hat mich in den Arm genommen, ist mit mir auf die Knie gegangen, hat gebetet. Und es war eine Freiheit, das war eine Last, die von meinen Schultern gegangen ist, wie ich sie so noch nicht vorher gespürt habe. Das war so eine Freude, einem Bruder von dem erzählen zu dürfen, was ich so sehr in Finsternis gehalten habe. Und es hat mich so frei gemacht, als er mir gesagt hat, und weißt du was? Christus sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt. Und er hat mir die Vergebung in Christus zugesprochen. Und ich habe aufgeatmet, mir sind Tränen gekommen. Das war eine Freiheit, wie ich sie so noch nicht erlebt habe. Wisst ihr, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir auch in unseren Gemeinden heute ganz oft eine Schauspielerkultur haben. Wir schaffen es nicht mal mehr. Wir dürfen, also unser ganzes Umfeld ist so, dass wir uns nicht einmal trauen, einfach mal ehrlich auszupacken, was in unserem Leben nicht gut läuft. Und deswegen bauen wir alle unsere Fassaden auf und kommen und dann sonntags in den Gottesdienst und setzen uns hin. Und gleichzeitig sind wir in unseren Gedanken bei den Dingen, die gestern Abend noch schief liefen. Bei der eigenen Unfähigkeit, mit seinem Ehepartner richtig umzugehen, wenn er Dinge nicht macht. Wenn man mal wieder gestern Nacht irgendwie auf einer Pornoseite war oder irgendwas anderes gemacht hat. Man hat diese Dinge im Leben, wir alle kämpfen mit irgendwelchen Dingen und wir kommen in so ein Gemeindeumfeld, wo wir irgendwie uns gar nicht trauen, ehrlich zu sein und die Dinge einander zu bekennen. Und wisst ihr was? Ich glaube, Leute, uns entgeht was Riesiges hier. Freiheit ist da, wo Dinge ans Licht gebracht werden. Da ist Aufatmen. Und Paulus sagt uns hier, das soll Teil in unserem Gemeindeleben sein. Sind wir eine Gemeindekultur, in der wir zueinander kommen können, miteinander beten können für die Dinge, die falsch laufen in unserem Leben? So soll es sein. Wir sollen im Licht wandeln. Wir sollen die Sünde ernst nehmen. Wir sollen gegen die Sünde kämpfen. Und wir sollen die Sünde ans Licht bringen. Und es führt uns zu unserem dritten Teil, was uns als Christen ausmachen soll, was unseren Wandel ausmachen soll. Nämlich, dass wir ein Leben in Weisheit führen. Ab Vers 15 bis 21, da heißt es, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Wisst ihr, was Weisheit ist? Jemand sagt ja immer, gelebte Lehre, und ich glaube, das ist der beste Punkt. Das zu leben, was die Bibel sagt, das ist Weise. Denn der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Ein christliches Leben soll weise sein. Und Paulus erklärt uns hier auch ganz genau, was das bedeutet, in welchen Punkten. Wir sollen weise sein in unserer Haushalterschaft, mit unserer Zeit. Schaut mal in Vers 16. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Leute, wir haben alle nur ein Leben. Ein kurzes Leben. Und Mose sagte einmal, lehre uns bedenken, dass wir sterben, auf dass wir klug werden. Und es ist so schade, es ist so traurig, dass wir ganz oft in unserem Leben uns zumüllen lassen mit Nebensächlichkeiten und dabei nicht verstehen. Nach diesem kurzen Leben kommt eine Ewigkeit, in der wir beschenkt werden mit allen himmlischen Gütern in Christus. Und dieser Gott, der uns diese Ewigkeit verheißt, der sagt, es lohnt sich hier und jetzt für mich ganz zu leben und nicht nach den Nichtigkeiten dieser Welt zu streben. Wir alle stehen so sehr in Gefahr. Und das bedeutet nicht nur, dass wir aufpassen, dass wir nicht in Sünden leben, sondern dass wir uns auch nicht mit Nichtigkeiten zumüllen. Ich gebe euch mal ein ganz praktisches Beispiel aus meinem Leben, Outing. Ich habe in meinem Leben furchtbar viele Millionen, hunderte Stunden gezockt. Ich habe so viel Computer gespielt, ich weiß gar nicht, bestimmt Jahre zusammengerechnet. Wisst ihr was, die Jahre kriege ich nicht wieder zurück. Verzockt. Also meine ganze Schulzeit damals war wirklich so, ich kam von der Schule heim, ich ging an den Computer bis in die Mitternacht und bin morgens total übermüdet, verpennt in die Schule gegangen, habe meinen Unterricht verpennt, um dann wieder fit zu sein fürs Zocken danach. Das war mein Leben. Und wisst ihr, wenn das nicht so eine verführerische Sache gewesen wäre, die so viel Spaß versprochen hat, dann hätte ich das ja auch alles nicht gemacht. Aber es war etwas, was mich unwahrscheinlich gebunden hat. In unserem Vers, den wir vorher gehört haben von Hebräer 12, da heißt es, wir sollen nicht nur unsere Sünde ablegen, sondern alles. Alles, was uns bindet in unserem Wandel, in unserem Kampf. Und jetzt lass mich dich fragen, was ist der Mittelpunkt deines Lebens? Schau, Gott ermutigt dich damit, dass er dir aufzeigt, wer er selbst ist. Ihr seid geliebte Kinder Gottes. Euch ist eine Ewigkeit verheißen im Leben mit Gott. Und darum lohnt es sich, weise mit der Zeit umzugehen. Ich habe ein Buch für euch dabei. Ich wollte euch noch ein zweites Buch vorstellen heute, weil ich stelle eigentlich gar nicht so oft Bücher vor. Dein Leben ist einmalig von John Piper. Und wisst ihr, warum ich das Buch gewählt habe? Einerseits, weil eine grandiose Geschichte ist, die ich euch gleich vorlese. Andererseits, weil ich dieses Cover grandios finde. Wisst ihr, wie man die Zeit verschwenden kann? Mit dem Staubsauger in der Wüste. Das ist Zeitverschwendung. Aber wisst ihr, wie man noch die Zeit verschwenden kann? Wenn man dem amerikanischen Traum folgt. Es gibt eine ganz bekannte Geschichte von John Piper. Ganz kurz, die möchte ich euch vorlesen. Die ist überschrieben mit eine amerikanische Tragödie, wie man sein einziges Leben nicht zu Ende führen sollte. John Piper schreibt, ich sage Ihnen, was eine Tragödie ist und wie Sie Ihr Leben vergeuden können. Denken Sie an folgende Geschichte aus dem Magazin Reader's Digest von Februar 1998. Da heißt es, vor 5 Jahren schied ein Ehepaar aus dem Nordosten der USA frühzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Er war 59 und sie war 51 Jahre alt. Heute leben sie in Punta Gorda, Florida, wo sie mit ihrer 9 Meter langen Yacht in See stechen, Softball spielen und Muscheln sammeln. John Piper antwortet darauf, zuerst dachte ich, das wäre ein Witz, eine Parodie auf den amerikanischen Traum. Doch das war es nicht. Leider war das der Traum. Gelange ans Ende deines Lebens, deines einzigen, wertvollen, gottgegebenen Lebens und mache es zum letzten großen Werk deines Lebens, Softball zu spielen und Muscheln zu sammeln, bevor du deinem Schöpfer Rechenschaft gibst. Stellen Sie sich vor, wie die beiden einst im Gericht vor Christus stehen werden. Sieh her, hier ist meine Muschelsammlung. Das ist eine Tragödie. Heute versuchen die Leute, sie mit Milliarden Dollar zu überzeugen, einen solchen tragischen Traum nachzujagen. Dagegen erhebe ich Einspruch. Lassen Sie sich nicht überreden, vergeuden Sie Ihr Leben nicht. Unser Leben soll von Weisheit geprägt sein und das heißt, lasst uns weise im Umgang mit unserer Zeit sein. Aber Weisheit bedeutet noch mehr. Verse 17 und 18, darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Weisheit beginnt mit Gottesfurcht und Gottesfurcht mit Gottes Erkenntnis. Paulus sagt hier, Leute, Weisheit bedeutet, dass wir uns mit Gottes Willen beschäftigen. Es ist weise, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. In diesem wundervollen Psalm 19, da heißt es, Verse 10 bis 12, die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Paulus sagt, Leute, seid verständig. Nicht nur mit eurer Zeit, sondern indem ihr euren Gott besser kennenlernt, indem ihr euch mit seinem Wort befasst, indem ihr verständigt werdet in dem, was sein Wort uns mitzuteilen hat. Und im Gegenteil heißt es hier sogar, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Ich habe schon auch viel Alkohol in meinem Leben getrunken. Trink auch heute sehr gerne Bier. Wer mich kennt, der weiß das. Aber wisst ihr was? In meinen Alkoholräuschen früher als gottloser Mensch, wenn ich jetzt so im Nachhinein reflektiere, was mir bewusst geworden ist, noch nie habe ich meine Zeit weise vollbracht, als ich gesoffen habe. Eigentlich waren die Dinge, die ich getan habe, meistens sogar sehr dumm, sehr töricht. Und wisst ihr was noch? Man sagt Dinge und tut Dinge, wenn man besoffen ist oder wenn man zu viel Alkohol trinkt, die man bereut im Nachhinein. Und Paulus sagt, die Leute, füllt euch nicht mit Dingen, die euch unnüchtern machen, die euch ablenken, sondern seid voll Geistes. Und wie werdet ihr voll Geistes? Wieder durch das Wort Gottes. Ich liebe es, dass die Bibel immer wieder die gleichen Begrifflichkeiten von Geist und Wort zusammenbringt. Der Geist ist die Wahrheit, das Wort ist die Wahrheit. Durch den Geist haben wir ein neues Leben, durch das Wort haben wir ein neues Leben. Und wisst ihr was? Das Schwert des Geistes ist die Bibel. Voll Geistes sein heißt voll Bibel sein. Und Paulus sagt, Leute, lernt euren Gott kennen. Seid weise in eurem Leben, indem ihr Gottes Wort lest. Und auch indem ihr Gottes Wort einander zusingt, indem ihr einander daran erinnert, einander helft, Gott zu loben, einander anspornt. Weisheit bedeutet auch, die Gemeinschaft der Heiligen zu suchen. Es ist so wichtig, dass wir einander uns immer wieder darauf hinweisen, dass es dämlich ist, wenn wir 10 Stunden am Tag Computer spielen. Es ist so wichtig, dass wir einander helfen und erinnern, denn der Sog dieser Welt ist so groß, dass wir das manchmal vergessen können. Und letztendlich wird uns hier noch aufgezeigt, dass Weisheit bedeutet, die Ordnungen Gottes einzuhalten. Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Gott gibt uns gesunde, gute Rahmenbedingungen, in denen es sich lohnt zu leben. Und wenn wir diesen Rahmenbedingungen widerstreben und unser eigenes Ding machen, werden wir feststellen, dass es immer in Nichtigkeit endet. Gott hat eine Ordnung geschaffen, wir alle sollen uns dem Herrn unterordnen. Gott hat die Ordnung geschaffen in der Gemeinde. Es gibt eine Leiterschaft in der Gemeinde. Gott hat sogar eine Ordnung in dem Staat geschaffen. Gott hat eine Ordnung in der Familie geschaffen. Wir werden die nächsten Wochen noch mehr auf diese Punkte ganz praktisch kommen, aber lasst mich jetzt zum Schluss einfach das festhalten. Weisheit bedeutet, dass wir auf alles das achten, was Gott uns gibt. Lasst uns weise darin sein, in diesen Rahmenbedingungen leben und sie annehmen. So will ich also nochmal zum Schluss zusammenfassen. Unser christliches Leben soll von 3 Punkten geprägt sein. Als Menschen, die in Gottes himmlisches Adelsgeschlecht geboren sind. Erstens, lasst uns in der Liebe wandeln, weil wir zuerst geliebt wurden mit einer unendlichen Liebe. Lasst uns in der Liebe wandeln. Zweitens, lasst uns in dem Licht wandeln, indem wir die Sünde ernst nehmen, der Verführung widerstehen und alles ans Licht bringen. Denn die Sünde wird uns gefangen nehmen, ablenken und sie führt viele Menschen in den Tod und wir werden ein schlechtes Zeugnis. Und drittens, lasst uns in der Weisheit wandeln. Lasst uns unsere Zeit auskaufen und nicht verschwenden. Lasst uns Gott suchen in seinem Wort. Lasst uns einander von Gott erzählen. Gottes Wort verkündigen in Liedern, indem wir das einander zusingen. Und dann lasst uns auch weise sein, indem wir Gottes Ordnungen bewahren. wir alle sind dazu aufgefordert, dem Vorbild Christi zu folgen. Und glaubt mir, das ist wahre Freude. Amen. Amen.